Hi, bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du schon jetzt 3 Staffeln von 12 Leben. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes.
Hey, diese Folge ist ja die letzte von unserer ersten Staffel von 12 Leben, aber bevor es losgeht, haben wir noch Good News für euch, die auch uns sehr freuen. Und zwar, es wird eine 2. Staffel geben.
Das ist toll und so wie bisher in der 1. Staffel möchten wir auch in der 2. Staffel unter anderem auch Fälle besprechen, die in den Medien bisher noch gar nicht behandelt worden sind. Wir hatten ja hier zum Beispiel den Fall Mila, wir hatten den Fall May und auch der Fall, den wir jetzt gleich besprechen, das ist ein unbekannter bisher. Falls ihr Gewalt erfahren habt in eurem Leben und falls ihr darüber reden möchtet, falls ihr möchtet, dass eure Geschichte gehört wird, dass eure Geschichte andere zum Nachdenken anregen soll, dann schreibt uns gerne eine Mail, gerne auch anonym, an 12leben@bosepark.com. Diese E-Mail-Adresse, die findet ihr auch bei uns in den Shownotes.
Genauso wie die Nummer vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, unter der ihr rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung bekommt, wenn ihr betroffen seid oder wenn ihr eine Frau kennt, die Hilfe benötigt.
Und an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung für diese Folge. Es wird immer wieder um Gewalthandlungen gehen, physische Gewalt, psychische Gewalt, vor allem im Rahmen von Paarbeziehungen. Das kann auf Betroffene belastend wirken.
Es kriecht so in einen rein, das ist wirklich so schleichendes Gift. Und irgendwann weiß man nicht mehr, ob man selber irgendwie recht hat oder vielleicht doch irgendwie wirklich zu wenig getan hat oder nicht loyal ist oder ob das Bild, das man vorher von sich hatte, ob das in irgendeiner Weise irgendwie richtig ist.
München 2019. Silvia öffnet ihre Augen. Es ist morgens, der Morgen danach, nach dem Tag, an dem er so viel zwischen ihnen zerstört hat. Deswegen wacht sie jetzt hier auf, in diesem Bett, in der Wohnung ihrer Eltern. Sie weiß, sie braucht jetzt etwas Abstand, ein bisschen Zeit für sich, um einzuordnen, was die letzten Monate eigentlich mit ihnen passiert ist. Warum dieser Mensch, den sie so sehr geliebt hat, mit dem sie 2 gemeinsame Kinder hat, ihr so viel Gewalt antun konnte. Wenn die 26-jährige Silvia an ihren Mann Christoph denkt, dann sind da 2 Bilder. Einmal das, wie ihn andere sehen, ein 29-jähriger Mann, der für jeden Spaß zu haben ist, aber auch hart schuftet für den Unterhalt seiner Familie, tagsüber als Lagerist, abends und am Wochenende als Taxifahrer. Der junge Familienvater, den man ab und zu auch gut gelaunt auf Partys trifft.
Und dann ist da dieses andere Bild. Christoph, der ihr morgens noch sagt, dass sie die Einzige für ihn ist, dass er noch nie jemanden so sehr geliebt hat wie sie und der sie nur wenige Stunden später schubst, wenn sie sagt, dass es mit dem Geld wieder knapp ist, der sie anschreit und der sie manchmal sogar schlägt. Diese Seite sieht meistens nur sie, ab und zu auch ihre gemeinsamen Kinder, auch wenn das Baby sicherlich noch nicht so viel von dem mitbekommt, was sich bei ihnen zu Hause abspielt. Ihr anderes Kind, noch Kleinkind, versteht schon, dass der Papa die Mama schlägt. Und seit gestern wissen das auch Silvias Eltern. Jetzt hier zu sein, bei den Eltern, nur mit dem Allernötigsten ausgestattet, das ist für Silvia merkwürdig. Und sie weiß auch, mit den beiden Kleinen kann sie nicht ewig hier bleiben. Plötzlich reißt sie was aus ihren Gedanken. Es ist ihr Handy. Immer wieder hört sie das Signal für eine neue Nachricht. Erst der Ton für WhatsApp, dann für Instagram, dann ruft sie jemand an und Silvia weiß, es ist Christoph. Das geht schon so, seit sie gestern Abend mit ihren Kindern die Wohnung verlassen hat. Sie kann gar nicht genau sagen, wie dieser Tag abläuft, nur dass sie versucht, sich irgendwie von all diesen Nachrichten und Anrufen abzulenken, die immer wieder auf dem Bildschirm ihres Handys aufleuchten. Denn, auch wenn sie nicht hinschauen will, sie kann nicht anders. Sie hat Angst vor Christoph. Sie hat Angst vor dem, was er ihr schreiben könnte, vor dem, was er gerade über sie denkt oder ihr antun könnte. Aber sie hofft auch darauf, dass er es vielleicht einsieht, wie sehr er ihr wehgetan hat, dass er schreibt, wie leid es ihm tut. Sie will einfach, dass alles so ist wie früher zwischen ihnen, dass er der Christoph ist, in den sie sich verliebt hatte. Aber immer dann, wenn die Angst alles überschattet, dann kommt auch wieder der Gedanke auf, Christoph weiß bestimmt, wo sie gerade mit den Kindern ist.
Mit ihren Gedanken und Befürchtungen ist Silvia nicht allein. Auch ihre Eltern machen sich Sorgen um sie und um ihre Enkelkinder. Dass Christoph sie schlägt, ist schon schlimm genug. Aber wer sagt, dass er nicht auch irgendwann den Kindern was antut? Dieser Gedanke kommt auch Silvia nicht zum ersten Mal. Sie weiß, dass sie es nicht nur sich selbst schuldig ist, sie muss es auch für ihre Kinder tun. Also entscheidet sie sich, in Begleitung ihrer Eltern Anzeige zu erstatten gegen Christoph. Wieder zu Hause angekommen, schaut Silvia auf ihr Handy. Sie hat neue Nachrichten, x verpasste Anrufe. Sie hat jetzt schon lange nicht mehr geantwortet. Aber wer weiß, was Christoph macht, wenn sie nicht bald reagiert? Beim nächsten Anruf geht sie also ran. Sofort, als sie seine Stimme hört, weiß sie, dass das ein großer Fehler war. Christoph sagt ihr, wenn du nicht sofort zu mir zurückkommst, gibt's ein fürchterliches Blutbad. Er droht ihr, ihren gemeinsamen Kindern und sogar Silvias Eltern. Das Wort Blutbad spielt sich immer wieder in Silvias Kopf ab. Sie hat Todesangst. Sie weiß, mit welchem Christoph sie gerade spricht. Der Mensch, der sie auch damals geschlagen hat, als sie mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger war. Die Drohung wirkt. Dieser Mensch ist eiskalt. Ihm traut sie alles zu. Und deshalb, auch wenn ihre Eltern sie anflehen, nicht zu gehen, packt Silvia ihre Sachen, zieht ihren Kindern Jacken und Schuhe an und macht sich auf den Weg zurück in die Wohnung, die noch vor wenigen Monaten mit Liebe gefüllt war. Jetzt ist es still und kalt. Christoph ist hier. Der Christoph, vor dem sie immer fliehen wird.
Je länger Silvia aber hier mit ihm in dieser Wohnung ist, diese Wohnung, die auch geprägt ist von Erinnerungen an ihre guten Zeiten, desto weniger drückend wirkt die Stille. Wenn sie sieht, wie liebevoll Christoph mit ihren Kindern umgeht, dann ist das der Mensch, dem sie vertraut. Das ist der Christoph, den sie liebt. Das ist der Christoph, zu dem sie immer wieder zurückkehren wird.
Diese Folge dreht sich um Silvia. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht.
12 Leben – Verbrechen an Frauen.
Hi, ich bin Clara Engelin. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ist euch das wahrscheinlich nicht neu. Da es unsere letzte Folge ist, an dieser Stelle nochmal danke an euch alle, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr nehmt was mit aus dieser Staffel und seid durch die Geschichten, die wir euch erzählt haben, vielleicht auf neue Dinge aufmerksam geworden. Und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass sich diesen Podcast nicht nur Frauen angehört haben, wie es wohl mit den meisten True Crime Podcasts der Fall ist. Und dass, falls wir auch männliche Zuhörer haben, dass ihr wisst, dass es uns hier nicht darum geht, negative Vorurteile gegenüber Männern zu zementieren, sondern eben einfach auf diese gesellschaftlichen Dynamiken hinzuweisen, die Frauen eher zu Opfern von Straftaten machen aufgrund ihres Geschlechts.
Hi, ich bin Massimo Maio. Ich hoste diesen 12-Leben-Podcast zusammen mit Clara. Und ich weiß, Clara, aus meinem Bekanntenkreis, dass da auf jeden Fall ein paar Männer dabei sind, die uns regelmäßig hören. Ich hoffe auch, es sind viele. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr auch alle noch dabei seid bei Folge 12. Und ich hoffe, ja, ihr nehmt genauso viel mit, wie ich das auch tue. Ich habe ja gemerkt, dass mich die Geschichten hier am meisten weiter beschäftigen, die gar nicht unbedingt besonders brutal sind oder besonders außergewöhnlich, sondern die mir so alltäglich vorkommen, die meiner Lebenswelt irgendwie am nächsten kommen. Mir macht unsere Recherche hier auf jeden Fall immer wieder total klar, dass Gewalt gegen Frauen und Machtmissbrauch gegen Frauen natürlich nicht nur in irgendwelchen dunklen Sphären der Gesellschaft stattfindet, sondern eigentlich überall. Und es geht letztlich darum, das zu sehen. Und in dieser Folge werden wir das auch tun und wir sprechen über häusliche Gewalt. Das ist Gewalt, die in Deutschland laut Statistik teilweise über 300 Mal täglich passiert. Das ist also ein sehr tief verankerter Aspekt von unserer Gesellschaft. Und weil wir in unserem ganz normalen Alltag wahrscheinlich ziemlich oft die Augen davor verschließen, wollen wir heute mal genauer hinschauen.
Also ich muss sagen, mir ging die Geschichte und das Thema häusliche Gewalt im Zuge der Recherche insgesamt ganz schön nah. Nicht nur, weil Silvia ziemlich genau mein Alter ist, sondern gerade auch, wenn man selber schon mal eine Beziehung mit toxischen Zügen geführt hat, in der man so den eigenen Kompass für richtig und falsch verloren hat. Auch wenn es im Allgemeinen natürlich auch oft nicht in so wiederkehrende körperliche Gewalt ausartet, ist das Grundmuster ja irgendwie, man bleibt mit jemandem zusammen, der einen schlecht behandelt, einem vielleicht sogar bewusst wehtut und verharmlost es vielleicht sogar, weil man zum Beispiel empathisch ist mit jemandem, den man liebt und auch immer wieder Gründe sieht, warum er irgendwie nicht anders kann, als so zu einem zu sein. Ich will diese Gewalt damit jetzt gar nicht relativieren, aber ich schätze, da haben vielleicht viele von uns auf eine Art einen Bezug zu. Und Gewalt ist es ja nicht erst, wenn jemand handgreiflich wird. Darauf kommen wir später auch noch zu sprechen.
Ich glaube auch, warum es uns vielleicht oft so schwer fällt, bei den Nachbarn zum Beispiel zu klingeln, wenn da vielleicht den ganzen Abend Geschrei zu hören ist und Gepolter, dann liegt es auch daran, dass viele Menschen wahrscheinlich der Überzeugung sind, dass das, was bei uns im Privaten passiert, dass das auch im Privaten bleiben sollte.
Da wird halt gesagt, so ja, das ist ja irgendwie deren Familiensache und da will ich mich jetzt nicht einmischen. Und häufig wird sich einfach auch nicht getraut, sich einzumischen. Und die Augen irgendwie vor Problemen oder vor Konflikten zu verschließen, ist leider auch Teil von einer fehlenden Zivilcourage, würde ich sagen.
Erst recht, wenn man es selbst schon in Erwägung zieht, dass in der Nachbarwohnung was nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Frau, die wir gerade gehört haben, ist Sama Zavare. Sie ist die Koordinatorin der Big Hotline. Diese Big Hotline gehört zum Big e.V., der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen. Und die Hotline ist ein berlinweites Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen, aber auch für Menschen, die helfen möchten, aber nicht wissen wie.
Zwischen 500 bis 700 Anrufe kriegen wir pro Monat rein. Krisenintervention und Erstberatung. Und das ist die telefonische Arbeit der Hotline, die wir leisten. Und daneben gibt es noch die sogenannte mobile Beratung. Das heißt, wir sind auch in ganz Berlin wirklich auch physisch unterwegs und betreuen und beraten in den ersten Schritten aus der Gewalt heraus.
Bei einem Hilfetelefon anzurufen ist eine niedrigschwellige Möglichkeit der Kontaktaufnahme und oft so der erste Schritt auf dem Weg raus aus der Gewalt.
Vor allem dann, wenn äußere Umstände eine persönliche Kontaktaufnahme verhindern, wie zum Beispiel die Corona-Maßnahmen, mit denen wir jetzt, also zum Zeitpunkt von dieser Aufzeichnung, seit schon ziemlich genau 2 Jahren leben.
Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass während des ersten Lockdowns die Anrufzahlen hochgegangen sind. Und das waren auch viele professionelle UnterstützerInnen und Institutionen, die sich bei uns gemeldet haben.
Aber trotzdem ist ihr wichtig zu betonen, dass eine Pandemie kein Grund für vermehrte häusliche Gewalt ist. Das denken viele vielleicht und das wurde auch so in den Medien immer wieder dargestellt. Aber Sama Zavare ordnet das anders ein.
Corona hat nicht dazu geführt, dass häusliche Gewalt zugenommen hat. Das können wir auf keinen Fall und wollen wir auch auf gar keinen Fall bestätigen, weil die Gewalt und eine gewaltvolle Beziehung hat in allen Fällen schon vorher stattgefunden. Und es ist wichtig, das auch wirklich sauber zu trennen, weil die Corona-Situation und die pandemische Lage, vor allem die Ausgangsbeschränkungen, sind gefährlich gewesen, besonders für Frauen und auch Jugendliche und Kinder, dass dann einfach fehlende Ausweichmöglichkeiten und so weiter und so fort fehlten. Insofern hat die Gewalt nicht zugenommen, sondern die Möglichkeit, Schutz zu suchen oder einfach zu einer Freundin zu gehen, mit den Kindern übers Wochenende wegzufahren oder wenn auch noch beengte Wohnverhältnisse vorherrschen, dass es natürlich viel, viel gefährlicher ist als in einer 150 Quadratmeter Wohnung, die man sich vielleicht zu dritt nur teilt.
Sama Zavare nennt hier also unter anderem die fehlenden Ausweichmöglichkeiten. Aber nicht nur dieses Wohnen auf engem Raum ist ein Problem. Generell findet durch die Pandemie einfach viel weniger Leben in der Öffentlichkeit statt.
Benjamin Jenro, den kennt ihr mittlerweile bestimmt, ist ja Pressesprecher der Berliner Polizeigewerkschaft. Und er sieht durch die Corona-Maßnahmen viele mögliche Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt, die für Betroffene von häuslicher Gewalt wichtig sind.
Weil wir schon auch davon ausgehen und die Sicherheitsbehörden deutschlandweit, dass sich vieles ins Dunkelfeld vielleicht auch verschoben hat bei verstärkten Einschränkungen der Pandemie, als beispielsweise Kitas zu waren, Sportmöglichkeiten nicht waren, die Schulen auch dicht waren, fehlten uns die staatlichen Institutionen zur Überprüfung. Ja, also gerade bei häuslicher Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen Kinder, ja, muss ich auch jemanden haben, der die blauen Flecken sieht. So, und wenn sich vieles nach Hause verschiebt, dann kriege ich das vielleicht nicht mit.
Fakt ist, jede vierte Frau in Deutschland erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt durch aktuelle oder frühere BeziehungspartnerInnen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Bundesfamilienministeriums von 2004 über die Lebenssituation von Frauen in Deutschland. Die ist zwar eine ganze Weile her, aber eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte von 2014 ergab auch, dass man davon ausgehen kann, dass sogar noch mehr Frauen betroffen sein müssen.
Ja, und wenn wir uns die aktuelle Kriminalstatistik von 2020 anschauen, dann waren es dort im täglichen Durchschnitt in Deutschland 326 Frauen täglich, die Fälle von Gewalt in Partnerschaften zur Anzeige gebracht haben.
Das Ding ist halt, das gibt es leider in fast allen Formen, in denen Gewalt erlebt wird, dass eine Art von Gefühl von Schuld eine Rolle spielt. Und dass das, was passiert ist, es ist allen Beteiligten klar, dass es nicht in Ordnung ist und dass es ein Grenzüberschritt war und dass es mit Scham besetzt.
Und diese Scham, die viele Betroffene von häuslicher Gewalt erleben, die gilt eben als Grund dafür, dass die Dunkelziffer der nicht angezeigten Delikte sehr hoch eingeschätzt wird, sowohl bei den weiblichen als auch bei den männlichen Opfern.
Bleiben wir bei dieser Statistik von 2020. Da ist es so, dass 4 von 5 Anzeigen, die da bei der Polizei zu Gewalt in der Partnerschaft eingegangen sind, von Frauen aufgegeben wurden. Frauen, die größtenteils in einer heterosexuellen Beziehung von ihrem männlichen Partner Gewalt erfahren haben.
Wir sehen also eine eindeutige Mehrheit weiblicher Opfer von männlichen Tätern. Dass das kein Zufall ist und worauf das zurückzuführen ist, darüber werden wir später in der Folge noch sprechen, unter anderem mit Gerhard Hafner.
Der ist Psychologe und der ist Projektleiter von der Männerberatung gegen Gewalt bei der Volkssolidarität in Berlin. In seinem Team arbeiten sowohl Frauen als auch Männer und die Anti-Gewalt-Kurse dort, die werden im Team auch immer von einer Psychologin und einem Psychologen geleitet. Die Männer, die daran teilnehmen, die machen das größtenteils nicht freiwillig.
Oft ist schon etwas passiert und dann werden sie tatsächlich also gewiesen vom Jugendamt oder vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft. Also so, es muss in aller Regel ein Druck von außen kommen, damit sie sich hier in die Beratungsstelle bewegen.
Gerhard Hafner hilft uns in dieser Folge zu verstehen, welche psychologischen Mechanismen bewirken, dass häusliche Gewalt oft so lange weiterläuft.
Du hast ja vorhin, Clara, die Dunkelziffer angesprochen bei weiblichen Opfern. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass bei den männlichen Opfern die Scham auch eine große Rolle spielt. ExpertInnen gehen auch hier von einer hohen Dunkelziffer aus. Hier kommen ja auch noch so gesellschaftliche Männlichkeitserwartungen ins Spiel.
Männer haben da sicher Bedenken, irgendwie zu sagen, ich bin von meiner Frau geschlagen worden. Das ist, widerspricht natürlich dem Bild des starken Mannes. Irgendwie. Und der starke Mann irgendwie leidet auch gar nicht, sondern er handelt. Irgendwie. Das könnte ich mir vorstellen. Wobei natürlich die Gewaltbetroffenheit von Männern ist viel, viel größer in Bezug auf Gewalt von Männern gegen Männer. Sozusagen. Also die Gewalt im häuslichen Bereich gegen Männer ist verglichen damit doch gering.
Ein wichtiger Bestandteil der Täterarbeit ist es, den Tätern zu vermitteln, wie sich ihre Opfer gefühlt haben oder fühlen.
Das ist das ganz Zentrale, dass die Perspektive mitbekommen, dass sie überlegen, wie geht's der Frau, wenn sie so behandelt werden. Und häusliche Gewalt zeigt sich ja normalerweise nicht nur in einer Situation, sondern über einen längeren Zeitraum, wo sich das alles auch noch steigert. Das ist ja schon auch ein Unterschied von Gewalt in der, was weiß ich, auf der Straße, in der Kneipe irgendwie. Die Leute haben ja eine Beziehung zueinander, die leben zusammen und die hängen aneinander. Und das ist viel schädigender, als wenn sie einem Fremden etwas antun. Wir haben also auch einen Input, wo die Kollegin aus der Frauenberatung zu uns kommt und den Männern dann auch nochmal ganz konkret schildert, was mit den Frauen passiert, dass sie oftmals traumatisiert sind durch die Gewalt, sozusagen, dass sie einfach verstehen, was passiert mit jemand, der so behandelt wird.
Der Psychologe Gerhard Hafner, der kennt beide Seiten und wird deshalb im Laufe der Folge auch zu Wort kommen, wenn es darum geht, was die Gewalt mit den Betroffenen macht. Mit den Betroffenen, zu denen auch Silvia gehört, um die es in dieser Folge vor allem gehen soll. Sie selbst wollte nicht mit uns sprechen.
Silvia ist sehr froh, dass sie diesen ganzen Abschnitt hinter sich gelassen hat. Und Silvia wird absolut alles unterlassen,
um ihn aus irgendwelchen Reserven zu holen und nochmals aggressiv irgendwie anzugehen. Wenn Sie sich vorstellen, dass diese Frau sich krummlegt und das ganze Leben da mit ihren zwei Kindern stemmt, dann können Sie sich vorstellen, dass sie nicht das Risiko eingehen möchte, durch Teilnahme an diesem Podcast, den er in irgendeiner Weise vielleicht hören könnte, doch nochmal anzutriggern und zu irgendeiner Kontaktaufnahme zu bringen.
Das ist total verständlich vor dem Hintergrund der langwierigen Vergangenheit von Silvia und Christoph, auf die wir gleich auch näher eingehen werden. Deshalb sind wir ihrer Anwältin Antje Brandes, die wir gerade gehört haben, dankbar, dass sie mit uns gesprochen hat über diesen exemplarischen Fall von häuslicher Gewalt. Die Opferanwältin kennt ihr schon aus unserer 10. Folge. Da hat sie im Fall der verschwundenen Tatjana und ihrer Mutter Maria die Nebenklage vertreten.
Und auch dieser Fall hier hat's vors Gericht geschafft und Christoph wurde für seine Taten gegen Silvia auch verurteilt. Um diesen Fall hier so anonym wie möglich zu halten, haben wir alle Namen der Beteiligten geändert.
Außerdem hat Annette mit uns gesprochen. Auch hier handelt es sich nicht um ihren echten Namen. Die 48-Jährige hat nicht direkt mit dem Fall von Silvia zu tun. Die beiden verbindet allerdings, dass sie Gewalt erfahren haben vom eigenen Partner.
Das sind im Nachhinein immer so Sachen, wo ich mir denke, so, warum bin ich geblieben? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten.
Annette wird uns einen Einblick in ihr Gefühlsleben geben, das ziemlich durchgerüttelt worden ist durch die Gewalt, die sie erfahren hat. Dank ihr und dank ihren Schilderungen werden wir im Laufe dieser Folge auch Silvia besser verstehen können.
Und das ist wichtig, weil es in ihrer Geschichte immer wieder zu so Momenten kommt, wo sich einige außenstehende Personen vielleicht fragen, warum macht sie das? Oder noch eher vielleicht, warum lässt sie das mit sich machen? Auch wenn sie natürlich niemals dafür verantwortlich gemacht werden sollte.
Am Ende von dieser Folge werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr wissen im Hinblick auf diese Frage, warum ist diese Form von Gewalt, also Gewalt gegenüber der eigenen Partnerin, so weit verbreitet? Wieso werden Männer in Beziehungen so oft zu Tätern?
Es sind keine Monster, keine besonders belastete Männer durchaus, sondern die sind Handwerker, das sind auch manchmal Akademiker, das sind die Nachbarn, die man kennt, den Kollegen, den man kennt.
Unabhängig vom Alter, von der Herkunft oder vom Bildungsstand.
Sprechen wir über Silvia. Da, wo wir eingestiegen sind mit dem Erzählen über ihr Leben, da ist Silvia 26 Jahre alt, Christoph ist 29. Zu dem Zeitpunkt sind sie verheiratet, sie haben zwei Kinder. Um diese Beziehung zwischen den beiden zu verstehen, ist es erstmal wichtig zu erfahren, wer Silvia eigentlich ist und wer sie war, als sie Christoph kennengelernt hat.
Silvia wächst Anfang der 90er Jahre ganz behütet mit ihren beiden Eltern und ihrem älteren Bruder auf. Und dann bekommen ihre Eltern noch ein Kind, Silvias kleine Schwester.
Und dadurch fokussiert sich die Aufmerksamkeit von Silvias Eltern auch ziemlich schnell auf dieses neue Geschwisterkind.
Sie hat irgendwie ein starkes ADHS und war deswegen sehr auffällig und man hat sich da drum gekümmert.
Durch diese Verhaltensauffälligkeiten ihrer kleinen Schwester ist Silvia in vielen Situationen auf sich alleine gestellt, stellt als Kind und Jugendliche immer wieder ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Und auch wenn sie zu allen in der Familie eigentlich eine gute Beziehung hat, ist es schon manchmal schwer damit klarzukommen, dass es fast keinen Moment gibt, in dem sie mal die volle Aufmerksamkeit kriegt. Sie muss sich mit dem bisschen, das sie bekommt, zufrieden geben.
Auch als Jugendliche wünscht sich Silvia vor allem mehr Aufmerksamkeit von ihrer Familie. Bekommt die Aufmerksamkeit aber immer mehr von Gleichaltrigen, auch von Jungs. Und sie hat immer mal wieder einen Freund.
Diese Beziehungen halten jetzt nicht super lange, aber sie sind für sie ein wichtiger Schritt in Richtung Erwachsenwerden.
Nach ihrem Schulabschluss macht Silvia dann eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und verdient nach dem Abschluss also auch gleich ihr eigenes Geld.
2013 ist Silvia 19. Zu diesem Zeitpunkt ist sie gerade Single, geht mit Freundinnen feiern, lernt neue Leute kennen. Und in einer dieser Clubnächte lernt sie Christoph kennen. Er ist 22 Jahre alt, ist total witzig, sie haben an diesem Abend viel Spaß miteinander. Sie fragt ihn nach seinem Leben und erfährt, dass er gerne feiern geht, aber unter der Woche, da arbeitet er Vollzeit als Lagerist. Und abgesehen von den Smalltalk-Fragen, die man sich immer beim Kennenlernen gegenseitig stellt, fällt Silvia direkt auf, wie gut die beiden harmonieren.
Und auch bei den nächsten Dates merkt Silvia, sie und Christoph passen einfach richtig gut zusammen. Die haben viel Spaß miteinander.
Silvia und Christoph werden 2013 also ein Paar.
Und ihre Beziehung entwickelt sich dann ziemlich schnell. Schon nach wenigen Monaten ziehen sie zusammen in eine Wohnung. Für Silvia ist Christoph die ganz große Liebe. Und andersherum ist Silvia das auch für Christoph.
Dass er ihr irgendwie dieses Gefühl vermitteln konnte, dass sie einfach die tollste Frau dieser Welt ist und die einzige für ihn und dass er stirbt für sie. Ja? Und sie hat von Anfang an auch geliebt an ihm, dass er stark war und auch mal gesagt hat, wo es lang geht und sozusagen eine Schulter, an die man sich anlehnen konnte.
Christoph verkörpert für Silvia all das, was ihr in ihrer Kindheit und Jugend in ihrer eigenen Familie gefehlt hat. Von Seiten ihrer Freundinnen und Familie kommt aber eher Unverständnis. Das sagen sie ihr auch direkt.
Du, der tut dir nicht gut, das ist nix, lass es gut sein, trenn dich von dem.
Woran das genau liegt, dass ihr Umfeld von Christoph nicht so überzeugt ist, das weiß Silvias Anwältin auch nicht. Silvia jedenfalls lässt sich von dem negativen Urteil nicht beeinflussen, weil sie weiß, für Christoph ist sie der Dreh- und Angelpunkt seiner Welt. Und deswegen überrascht es sie auch nicht, als er wenige Monate nach ihrem Kennenlernen um ihre Hand anhält. Silvia sagt sofort ja. Für ihre Anwältin erklärt sich dieses sehr schnelle gegenseitige Versprechen folgendermaßen.
Deswegen war es für Silvia auch relativ früh völlig in Ordnung, dass sie dann sich mit dieser Partnerschaft und auch mit dieser Heirat und der eigenen Familie aus diesem familiären Umfeld herausgelöst hat. Ja, das war also für sie ein begehrenswertes Ziel.
Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen 2014 heiraten Silvia und Christoph. Ihre Verwandten und ihre Bekannten, die konnten den jeweiligen anderen eigentlich noch gar nicht so richtig kennenlernen. Die Hochzeit ist also für viele der GästInnen der Moment, an dem sie Silvia bzw. Christoph zum ersten Mal treffen. Richtig kennenlernen kann man sich auf so einer trubeligen Hochzeitsfeier natürlich nicht. Die Familien erfahren eigentlich erst in den Monaten nach der Hochzeit, mit wem sie es hier genau zu tun haben.
Direkt nach der Hochzeit leben Silvia und Christoph das Leben von einem jungen, verliebten Ehepaar. Und weil sie sich ja erst knapp ein Jahr kennen, gibt es auch nur wenige Risse in diesem Bild des perfekten Partners, der perfekten Partnerin. Christoph findet Silvia unfassbar attraktiv, macht ihr immer wieder Komplimente. Und für Silvia ist diese Bestätigung irgendwie auch schön, diese Aufmerksamkeit, die sie von Christoph bekommt. Und sie macht sich gerne schick für ihn, wenn sie zum Beispiel zusammen essen gehen oder feiern.
Nach außen sind sie also das glückliche, frisch verheiratete Paar.
Und es fühlt sich für Silvia auch genauso an. Sie ist glücklich. 2015 wird sie dann das erste Mal schwanger.
Auf dieses Baby freuen sich auch beide. Nur, dass sich durch die Schwangerschaft was verändert in der Dynamik zwischen Christoph und Silvia.
Christoph war bislang immer ziemlich viel feiern. Und obwohl er mit Silvia verheiratet ist, kann er schon frei entscheiden, wofür er sein Geld ausgibt. Aber mit der Schwangerschaft ändert sich das.
Für Silvia steht fest, jetzt, wo sie und Christoph Eltern werden, müssen sie ihre Prioritäten ein bisschen anders setzen.
Also, dass man irgendwie so und so zu Hause sein muss, um zu essen, dass man sich irgendwie gesünder ernährt, dass man das Geld eben nicht mehr für coole Sachen ausgibt, sondern eben Geld ausgeben muss für einen Kinderwagen. Es ist überhaupt dann auch oft ums Geld gegangen.
Zwischen Silvia und Christoph, die sich jetzt seit knapp 2 Jahren kennen, kommt es während der Schwangerschaft zu den ersten richtig großen Konfliktpunkten. Vor allem geht es immer wieder ums Thema Geld, weil Silvia weiß, dass sie, sobald das Baby da ist, nicht allzu lang zu Hause bleiben kann. Weil, um über die Runden zu kommen, brauchen sie schon beide Gehälter.
Für Christoph bedeutet das alles viel Druck. Die Schwangerschaft, die Streitigkeiten, der plötzliche Lebenswandel, den Silvia von ihm fordert oder besser gesagt, den die neue Situation mit einem Baby einfach erfordert, worauf Silvia ihn hinweist.
Und mit diesem Druck kann Christoph aber offenbar nicht umgehen. Die Streitigkeiten zwischen den beiden eskalieren. Christoph verliert öfter die Fassung und manchmal, wenn er sich mit Silvia streitet, dann schubst er sie.
Und dann schlägt er sie zum ersten Mal. Im Streit schlägt er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht.
Die Ohrfeige erklärt Christoph dann aus der Situation heraus. Er wusste nicht, wohin mit seiner Wut. Und er sagt, es tut ihm so leid, er wird es nie wieder tun.
Daher ging also Silvia davon aus, dass es tatsächlich eine völlig einmalige Situation war und nie wieder vorgekommen wäre.
Ich möchte alle Frauen ermutigen, auf ihre Intuition zu hören und mutig zu sein, wenn irgendwas nicht stimmt, das auch irgendwie auszusprechen.
Das sagt Annette heute. Die 48-jährige Psychologin hat 5 Jahre in einer toxischen Beziehung gelebt. Also einer Beziehung, in der bei einem oder beiden PartnerInnen psychisches und oder körperliches Leid entsteht. Annette wurde von ihrem damaligen Partner manipuliert, verunsichert und beschimpft. Und das immer und immer wieder.
Sie hätte sich gewünscht, dass sie selbst auf ihre Intuition gehört hätte, als es zum ersten merkwürdigen Moment in ihrer damaligen Beziehung gekommen ist.
Als ich zum ersten Mal ihn besucht habe, waren wir verabredet und ich stand dann vor seiner Haustüre und er war nicht da. Und ich habe halt irgendwie versucht, ihn dann zu erreichen, weil ich hatte ja seine Telefonnummer und er ging nicht ans Telefon. Ich habe dann 1 Stunde gewartet, habe mir irgendwie Gedanken gemacht, dann hat sich rausgestellt, dass er halt mit seiner Ex-Freundin irgendwie irgendwo saß und es halt vergessen hat. Und da habe ich ihm halt auch gesagt, dass ich das nicht cool finde. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich irgendwie ein Problem damit habe, wenn er da nicht offen mit seiner Ex-Beziehung umgeht, weil ich da, also... Weil wenn es nichts zu verbergen gibt, dann soll er es mir doch einfach sagen. Dann hat er gemeint, ja, er kümmert sich, also er macht es dann. Er hat aber auch ein schlechter Lügner, also gerade das mit der Ex-Freundin, das hat er mir immer wieder verschwiegen. Und ich habe es immer wieder gemerkt und habe ihn immer wieder drauf angesprochen. Und da hat schon angefangen, dass er halt dann auch gemeint hat, nee, ist doch nicht so. Und ich so, und im Nachhinein hat sich es irgendwie dann rausgestellt, dass es doch so war. Und ich, warum lügst du irgendwie? Es ist mir wichtig irgendwie, dass du das sagst und ach, stell dich nicht so an. Und irgendwann, also hat man dann halt auch das Gefühl, dass man sich anstellt.
Zu diesem ersten Vorfall kommen im Laufe der Beziehung von Annette immer weitere Momente hinzu.
Eine andere Person so sehr hinters Licht zu führen und sie immer weiter zu verunsichern, dafür gibt es übrigens einen Begriff, das nennt man Gaslighting. Und beim Gaslighting ist es so, dass das Opfer irgendwann nicht mehr zwischen Wahrheit und Anschein unterscheiden kann.
Das Wort Gaslighting kommt übrigens von einem britischen Theaterstück aus den 30er Jahren, das so heißt Gaslight. Da manipuliert der Protagonist seine Ehefrau, indem er sie durchweg verunsichert, unter anderem dadurch, dass er behauptet, Dinge nicht zu sehen, die sie aber sieht.
Er hat nie die Verantwortung für sein Handeln übernommen. Und da waren immer alle anderen schuld oder ich schuld.
Die Hintergründe von dieser Beziehung von Annette und von ihrem Partner sind ganz anders als bei Silvia und bei Christoph. Auch die beiden Frauen unterscheiden sich in vielen Punkten. Silvia ist 19, als die Beziehung beginnt, Annette ist 41 Jahre alt. Silvia ist von Beruf Einzelhandelskauffrau, steigt gerade erst so richtig ins Berufsleben ein. Annette arbeitet schon viele Jahre als Psychologin, steht mitten im Leben.
Das verdeutlicht auch nochmal, dass es wirklich keine Frage des Alters oder der Lebenssituation ist, ob jemand von häuslicher Gewalt betroffen ist.
Dieses Gefühl von Scham scheint im Kontext von Gewalt gegen die Partnerin ein ganz entscheidender Faktor zu sein, der eben auch dazu führt, dass Missbrauch teilweise jahrelang stattfindet. Das bekommt die Koordinatorin der Big Hotline, Sama Zavare, auch immer wieder mit.
Das kennen wir vielleicht auch aus öffentlicher Berichterstattung, dass Personen, die Missbrauch erlebt haben, auch wahnsinnig sich dafür schämen, an die Öffentlichkeit zu gehen, auch wenn alle, wirklich alle irgendwie per se gesamtgesellschaftlich sagen würden, dass ein Missbrauch eine Straftat ist. Nichtsdestotrotz ist das auch so nachhaltig, so tabuisiert.
Umso wichtiger ist es eben, dass die Betroffenen, die reden möchten, auch gehört werden und vor allem, dass ihnen geglaubt wird. Das ist auch das Leitbild der Big Hotline, den Frauen zu glauben und ihnen zuzuhören.
So wie wir auch Annette zuhören. Wir können gar nicht überprüfen, was sie uns alles erzählt. Den Kontakt zu ihr haben wir über Big e.V. vermittelt bekommen.
Es gab einmal so einen Vorfall, als wir zusammen essen waren, war so ein Mini-Ding irgendwie in seinem Essen. Da ist er total ausgetackt. Ich bin irgendwie so kleiner geworden, dachte mir so, oh Gott, das ist peinlich hier. Und ist aber gar nicht mehr runtergekommen. Ich meine, die waren so nett und da war wirklich so ein Fitzelchen und die wollten neues Essen bringen und haben gesagt, ihr müsst es natürlich nicht bezahlen und es tut uns leid. Und also mehr kann man ja auch nicht machen. Und er hat gedroht, den ins Gesundheitsamt auf den Hals zu schicken. Und ihr werdet nie wieder irgendwie, wird der Laden aufmachen. Und dann ist er halt irgendwie los und hat irgendwie geschimpft und getan und ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Und dann ist er vom Stöckchen zum Dingens gekommen und dann waren halt irgendwie dann alle, es war beim Asiaten, dann waren alle Asiaten, dann kommen halt die Ausländer und dann ruhen die sich da aus und irgendwie die nehmen, also keine Ahnung, denkt, ja, und du nimmst die auch noch in Schutz und was soll das, du musst auf meiner Seite sein und da ist diese komplette Loyalität auch da verlangt von mir. Ich habe gesagt, das kann ich nicht und ich, also irgendwann bin ich dann gegangen, habe gesagt, so, ich gehe jetzt. Und dann hat er mich ewig angerufen. Ich bin aber nicht mehr ans Handy, bin nach Hause. Und dann habe ich auf dem Festnetztelefon, dann war der ganze AB mit ihm voll. Und dann hat er gesagt, wenn du nicht sofort ans Telefon gehst, dann fahre ich zu dir und klingel so lang an der Haustür. Und es ist mir egal, ob alle Nachbarn oder so wach werden. Und solche Situationen gab es dann halt immer mehr und immer mehr und immer in Streits. Und oft bin ich irgendwie nicht gegangen. Also ich bin immer weniger gegangen.
Annette und ihr damaliger Partner ziehen nie zusammen, auch nicht, als sie nach 2,5 Jahren ein Kind bekommen, einen Jungen namens Anton. Auch mit der Erziehung ihres gemeinsamen Sohns kann Annette ihrem Partner nicht so wirklich recht machen. Alles, was sie sagt, erzeugt Druck.
Man hat sich da wahnsinnig unter Druck gesetzt und hatte wahnsinnige Selbstzweifel. Und es war dann auch irgendwie immer wieder auch Streitpunkt, weil er irgendwie sich nichts getraut hat, aber auch irgendwie nichts von mir annehmen konnte. Ich habe es immer wieder versucht zu unterstützen und zu fördern, aber hatte jetzt am Anfang irgendwie, dadurch, dass er eben auch so wahnsinnig unsicher war, jetzt irgendwie nicht die beste Beziehung zu unserem Sohn.
Das könnte man hier vielleicht als Parallele sehen zwischen den beiden Beziehungen von Annette und Silvia. Beide Partner, beide Väter reagieren auf ziemlich extreme Weise darauf, plötzlich Vater zu sein. Sie sind frustriert, weil es das altbekannte, vertraute Leben, das sie vorher geführt haben, so nicht mehr gibt. Und diese neue Verantwortung scheint sie zu überfordern.
Frustrierend und herausfordernd kann das natürlich auch für die Mütter sein. Schließlich ist ja auch für sie das Leben, das sie vorher kannten und geführt haben, erstmal vorbei. Der Psychologe Gerhard Hafner weiß aus seiner Erfahrung in der Männerberatung, dass dieser Lebenswandel in den Augen vieler Männer Machtverlust bedeutet.
Macht zu haben über sein Leben, Macht zu haben auch über andere Personen, ist natürlich etwas, was man eher mit Männlichkeit verbindet, Dominanz zu sein. Und sich dann zusammenzusetzen mit der Partnerin, um das dann, sag mal, demokratisch auf der gleichen Augenhöhe dann also mit zu besprechen, das fällt Männern dann doch oftmals schwerer. Sie haben sich oftmals sowieso nicht so viele Gedanken gemacht über Familienleben. Viele Männer haben durchaus dann Probleme, dann plötzlich nicht mehr die Freiheit zu genießen, irgendwie nachts dann wegzugehen, sondern wenn dann die Verbindlichkeit eingefordert wird, dass sie da sind für ihr kleines Kind. Und gerade Freiheit ist dann doch für viele Männer irgendwie ein großes Wort und sie lassen sich dann also auch nichts von ihrer Frau sagen, sie lassen ihre Freiheit dann nicht einschränken.
Und im Fall von Annette und auch im Fall von Silvia setzen Männer ihre Freiheit über die Freiheit ihrer Partnerin, auch mit Gewalt. Kommen wir wieder zu Silvia. Die Zeit kurz nach der Geburt von ihrem ersten Baby erlebt sie einerseits als wunderschön, aber auch als nervenaufreibend. Christoph und sie kriegen wie so viele junge Eltern nur wenig Schlaf und es ist auch überfordernd für sie, von einem Moment auf den anderen für ein anderes Lebewesen verantwortlich zu sein.
In der ersten Zeit bleibt Silvia zu Hause. Es ist vor allem sie, die sich um das Kind kümmert, die Windeln wechselt, nachts aufsteht, um das Baby zu beruhigen, wenn es schreit. Christoph dagegen ist da eher wenig engagiert.
Christoph hat das gar nicht eingesehen, dass er jetzt da sein Leben so wahnsinnig ändert. Ist oft alleine ausgegangen. Silvia war mit dem Baby alleine und war gestresst. Christoph hat ihr nicht so richtig geholfen.
So wie in der Schwangerschaft kommt es auch jetzt, kurz nach der Geburt, immer häufiger zu Streit. Silvia will, dass Christoph sie mehr unterstützt, dass er auch mal nachts aufsteht, dass er nicht so viel feiern geht, dass er sie als Vater unterstützt in ihrer Rolle als frische Mutter. Sie kann das nicht alleine. Vor allem, als sie nach einigen Monaten wieder anfängt zu arbeiten, braucht sie von Christoph mehr Unterstützung. Aber er will nicht nur Vater sein, sagt, sie sind doch beide noch so jung.
Auch wenn jetzt, da sie Eltern geworden sind, sich einiges geändert hat, landen sie halt doch immer wieder dabei, sie lieben sich doch. Und Silvia will auch, dass er sie immer noch so wahrnimmt wie früher, sie attraktiv findet, sich von ihr angezogen fühlt. Und manchmal verschwindet dieses Bild dadurch, dass sie jetzt Mutter ist.
Sie wollte ja den Christoph auch nicht verlieren. Ja, sie wollte da auch das Ihrige dazu tun. Aber das ist natürlich schwieriger geworden.
Trotzdem eskalieren ihre Konflikte immer wieder. Und dann bricht Christoph sein Versprechen. Er schlägt Silvia zum zweiten Mal. Wieder entschuldigt er sich, wieder soll es das letzte Mal gewesen sein, aber dann passiert es wieder. Silvia bleibt bei ihm, aber sie sucht sich auch Hilfe, sie lässt sich von der Anwältin Antje Brandes zum ersten Mal beraten.
Ab diesem Zeitpunkt gibt es da diese zwei Seiten von Christoph. Der Mensch, dem sie begegnet, wenn sie sich streiten, der aufbrausend ist, der ihr wehtut mit Worten, der sie von sich wegschubst und manchmal, wenn auch selten, wenn es besonders schlimm wird, dann schlägt er sie. Und dann ist da der Mensch, der sie liebt, mit dem sie ein wundervolles Kind hat, eine schöne Wohnung, ein tolles Leben. Für den Psychologen Gerhard Hafner ist es nachvollziehbar, dass Silvia an diesem Bild von ihrem Leben und ihrer Partnerschaft festhalten will.
Ein Paar entsteht durch Bindung, durch Liebe. Das heißt, es ist nicht so einfach, dann sich abzuseilen. Es gibt natürlich dann also auch andere Abhängigkeiten, auch finanzielle Abhängigkeiten. Und natürlich, wenn Kinder da sind, gibt es die Vorstellung tatsächlich von Harmonie und von einem guten Zusammensein. Da können sich auch beide Seiten, aber auch natürlich die Mütter auch nicht so einfach verabschieden. Deswegen gibt es auch oftmals ein Hin und Her, dass also Frauen ins Frauenhaus gehen, aber auch schon wieder zurückkehren und so ein Drehtür-Effekt entsteht.
Meistens begegnet Silvia dieser schönen Seite von Christoph. 2017, da ist ihr Kind 2 Jahre alt, wird Silvia zum zweiten Mal schwanger.
Auch wenn Silvia sich auch über das zweite Kind total freut, weiß sie auch, mit dem Geld wird es jetzt noch knapper. In wenigen Monaten werden sie zu viert sein. Christoph entscheidet sich deswegen, auch weiterhin Vollzeit zu arbeiten und organisiert sich darüber hinaus noch einen Personenbeförderungsschein, um abends und an den Wochenenden als Taxifahrer nebenbei noch mehr Geld verdienen zu können.
Und so wie auch in der ersten Schwangerschaft schlägt Christoph Silvia auch wieder in der zweiten. Dieses Mal hat sie Angst, dass das Baby in ihrem Bauch irgendwie Schaden nehmen könnte. Aber alles geht gut, auch ihr zweites Kind kommt gesund zur Welt.
Und ab jetzt sind sie also zu viert.
Und mit dem zweiten gemeinsamen Kind steigt auch der Druck auf sie beide. Christoph, der tagsüber arbeitet, häufig zusätzlich nachts und am Wochenende auch noch Taxi fährt. Silvia, die sich ab jetzt um ein Kleinkind und um ein Baby kümmert und dann nach wenigen Monaten auch schon wieder zurück zur Arbeit muss.
Dadurch hatte sie auch überhaupt nicht mehr die Zeit, sich irgendwie zu entspannen, Witze zu machen oder mit ihm da gemütliche Abende zu erleben, wie man es früher gemacht hat. Man ist irgendwie... hat einen heißen Abend im Club gehabt oder eben einen Couchabend mit einem coolen Film und Chips und Wein. Das war einfach nicht mehr drin oder nicht mehr so oft drin. Und sie hat sich auch dann dementsprechend nicht mehr jeden Tag super perfekt gestylt. Ja, ist ja klar, als Mutter zweier Kleinkinder fehlen einem einfach Zeit und Muße dafür. Ja. Und der Christoph war natürlich irgendwie unbefriedigt, dass die Silvia nicht mehr die, wie er schon immer gesagt hat, die coole Bitch war, die er immer so hatte, die nicht mehr gestylt und auf High Heels rumgelaufen ist, mit der er angegeben hat, weil die einfach wahnsinnig gut aussehen war. Also es war dann schon einfach ein Manko.
Christoph vermisst also vor allem das Bild der Frau, die er vor 3 Jahren geheiratet hat.
Der hat sich genervt gefühlt und eingeengt und hat dann auch irgendwie angefangen, immer mehr Details aus dem Leben von Silvia zu bestimmen. Ja? Also in seinen Augen hat sie immer mehr falsch gemacht.
Zwei, 3 Monate nach der Geburt ihres jüngsten Kindes fängt Christoph auch an, Silvia immer öfters für das, was sie angeblich falsch macht, zu bestrafen.
Wo sie dann tatsächlich auch angefangen hat, sich zu wehren, weil sie gesehen hat, dass das offensichtlich nicht besser wird, sondern immer mehr wird. Und sie hat dann auch sozusagen die Verantwortung für diese beiden Kinder ergriffen und sich gesagt, dass das nicht möglich ist, dass diese Kinder diese Gewalt mitbekommen. Das erste Kind war ja dann auch schon 2 Jahre alt und hat dann also angefangen, so ein bisschen mitzukriegen, was da abläuft. Hat dann auch geweint, wenn da solche Vorfälle da waren. Und sie hatte dann eben auch Angst, dass vielleicht das irgendwann mal überschwappt auf die Kinder.
Aber den Kindern gegenüber wird Christoph nicht gewalttätig. Gerhard Hafner überrascht das nicht.
Das ist bei uns tatsächlich der Normalfall, dass die Männer nur in Anführungsstrichen gegen ihre Partnerin gewalttätig werden.
Trotzdem bekommen die Kinder natürlich mit, wie der Papa mit der Mama umgeht, dass sie sich viel streiten und dass er sie schlägt. Forschungen zeigen, dass das für Kinder zu massiven Verunsicherungen und Traumatisierungen führen kann. Wenn der Raum, das eigene Zuhause, das von Sicherheit und Liebe geprägt sein sollte, ein Ort der Gewalt wird.
Silvia ist klar, wie schlimm das für ihre Kinder sein muss, diese Gewalt vom eigenen Vater gegen ihre Mutter mitzukriegen. Und deswegen versucht sie immer wieder, Situationen so gut es geht zu deeskalieren. Sie lässt sich auf viele Streitigkeiten nicht mehr ein, sie schweigt, sie versucht, sich der Situation zu entziehen. Manchmal schafft sie das aber nicht. Dann reicht es schon, dass sie wieder irgendwas angeblich falsch gemacht hat und Christoph rastet komplett aus.
Alle saßen am Tisch und also die Kinder und Christoph und Silvia. Und Christoph befand also das servierte Essen für nicht gut und nicht nach seinem Geschmack. Silvia sagt heute, dass es nur ein Auslöser war, irgendwie ein Grund war, den er gesucht hat, um da einen Streit anzufangen, weil er als hat schon so gekocht, als er sich hingesetzt hat. Das hat sie auch gemerkt, weil das Essen hat sie öfter so gekocht. Auf jeden Fall hatte er einfach schlicht den ganzen Teller mit dem Essen ins Gesicht gedrückt. Also schon sehr massiv. Heißes Essen ins Gesicht. Sie war einschließlich der Umgebung mit Essen bedeckt.
Und die Kinder sitzen daneben.
Das Baby bekommt davon glücklicherweise noch nicht so viel mit, aber das ältere Kind versteht schon, was da passiert. Silvia will aber auf keinen Fall, dass das Kind das mitkriegt, dass der Papa ihr gegenüber gewalttätig ist. Also sagt sie in dem Moment, war das nicht ein lustiger Spaß?
Sie hat versucht, es ins Lustige zu bringen dann, zum Schutz dieses Kindes.
Sie versucht also nicht nur sich, sondern vor allem auch die Kinder zu schützen. Und diese Übergriffe, diese Demütigung und Schläge, die häufen sich immer mehr. Die Gewalt eskaliert immer wieder in den nächsten 2 Jahren. 2019 wird es dann so schlimm, dass Silvia einfach nicht mehr kann. Sie wagt den Schritt raus aus dem Privaten, raus in die Öffentlichkeit.
Bei einem Streit ruft sie die Polizei und erwirkt da ein polizeiliches Kontaktverbot gegen Christoph. Das heißt, für 10 Tage darf er sich ihr ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nähern. Sie nimmt ihre beiden Kinder und fährt zu ihren Eltern, erstmal Abstand gewinnen, auch von der Wohnung, die sie mit ihrem gemeinsamen Leben mit Christoph verbindet. Ihren Eltern erzählt sie von der Gewalt, die Christoph ihr antut. Sie erzählt, dass sie sich nicht sicher mit ihm fühlt.
Das ist ja der Punkt, an dem wir in diesen Fall hier eingestiegen sind. Silvia, wie sie mit ihren Kindern bei ihren Eltern übernachtet. Und dann am nächsten Tag geht sie sogar zur Polizei und macht eine Anzeige gegen Christoph.
Parallel kommen die ganzen Anrufe, die ganzen Textnachrichten. Dann geht sie ans Telefon.
Als sie dann ans Telefon ging, drohte der Christoph der Silvia damit, ihre sämtlichen Sachen zu stören und sagte zu ihr, wenn sie nicht sofort wieder zu ihm zurückkäme, gäbe es ein furchtbares Blutbad. Und Silvia hatte selbstverständlich Todesangst bei dieser Androhung für sich, aber auch für die anderen, weil Christoph natürlich auch wusste, wo die Eltern wohnten und dass sie da mit den Kindern war. Und da hatte sie Angst um sich, um die Kinder, um die Eltern, um die gesamte Familie. Und deswegen ist sie dann nach kurzer Zeit wieder zurückgegangen in die Wohnung.
Silvia kommt also wieder zurück und sie merkt, Christoph hat tatsächlich ernst gemacht und hat ihre Sachen zerstört.
Als sie nach Hause kam, war ihr kompletter Kleiderschrank leer. Er hat alles zerrissen und aus dem Fenster geschmissen und es war nichts mehr zu gebrauchen.
Die ersten Tage ist es dann still zwischen ihnen, aber nach und nach schwindet das Misstrauen und sie verbringen eine ganz gute Zeit miteinander.
Aber dann kommt der nächste Streit. Christoph schlägt sie wieder. Für Silvia ist das ein Schock. Gerhard Hafner überrascht es aber nicht, dass Christoph nach kürzester Zeit wieder gewalttätig wird.
Es gibt natürlich so einen Kreislauf der Gewalt irgendwie, ne? So, dass die Gewalt passiert ist und danach bereut es auch der Täter, kommt mit einem Strauß rote Rosen vorbei und sagt irgendwie, das wird alles besser, es war nur ein Ausrutscher, sagen, und die Frau lässt sich darauf ein, auf die Hoffnung, und der Mann hat dann zwischendurch also tatsächlich mal ein besseres Verhalten an den Tag gelegt, sozusagen, aber es ist kommt dann doch wieder zu Rückfällen, weil er sich nicht richtig verändert hat.
Silvia zieht aus Christophs Verhalten aber eine Konsequenz. Sobald er das nächste Mal die Wohnung verlässt, geht sie zum Amtsgericht, um wieder ein Kontaktverbot gegen Christoph zu erwirken. Diesmal ein längerfristiges. Wie genau das abläuft, hat uns ihre Anwältin Antje Brandes erzählt.
Dieses Kontaktverbot ist ein Beschluss, eine einstweilige Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz. Das muss man beim Familiengericht des jeweiligen Wohnortes erwirken. Dann geht man hin und beantragt es. Da muss man eine staatliche Versicherung angeben und so ein bisschen den Verlauf der Dinge schildern. Dieser Beschluss wird dann relativ schnell erlassen.
Ein Kontaktverbot ist eine Maßnahme zur Gewaltprävention. Das heißt, wenn eine Betroffene Belästigung, Angriffe, Freiheitsberaubung oder auch Nachstellung durch eine spezifische Person glaubhaft schildert, kann ein Kontaktverbot ausgesprochen werden.
Nachdem Silvia also beim Amtsgericht war, kommt sie in die Wohnung zurück. Sie erzählt Christoph nichts, sie lässt sich nichts anmerken, versucht alles, damit die Situation nicht wieder eskaliert. Und dann, am nächsten Tag, klingelt es an der Tür.
Und dann hat die Polizei ihn eindringlich darauf hingewiesen, dass er keinen Kontakt mehr aufnehmen darf und was dann passiert, wenn er eben dagegen verstößt.
Das heißt, Christoph muss sofort die Wohnung verlassen und darf keinen Kontakt mehr zu Silvia aufnehmen. Der Zeitraum vom Kontaktverbot kann vom Gericht unterschiedlich vorgeschrieben werden und schließt aber auch mit ein, dass Silvia ihrerseits keinen Kontakt zu Christoph aufnehmen oder auf Kontaktversuche von ihm reagieren darf.
Das hat Christoph aber tatsächlich nicht wahnsinnig beeindruckt, denn er hat trotzdem in den nächsten Wochen über 1000 Mal versucht, mit Silvia Kontakt aufzunehmen. Über Textnachrichten, über Sprachnachrichten, immer Emojis, über Foto, Instagram, Facebook und so weiter. Also er hat das volle, breite Programm der Social Media ausgenutzt. Silvia hat Christoph immer wieder auf diesen Kanälen blockiert. Sie hat sich immer wieder neue Telefonnummern besorgt. Sie hat immer wieder Instagram sich umgestellt, in Facebook umgestellt und so weiter. Aber irgendwie hat er es immer wieder geschafft, die neuen Nummern rauszufinden. Selbstverständlich hat er auch immer wieder Freunde bedackelt und insbesondere auch seine Freunde hat deren Telefonnummer und Kontaktdaten benutzt, um Silvia Nachrichten zukommen zu lassen.
Am Anfang sind die Nachrichten noch bedrohlich, machen Silvia Angst. Aber je mehr Zeit verstreicht, desto versöhnlicher werden Christophs Nachrichten. Nach mehreren Wochen ganz ohne persönlichen Kontakt schreibt er vor allem von den guten Zeiten, die sie gemeinsam gehabt hatten. Er macht ihr Komplimente, sagt ihr, dass sie die schönste Frau ist, der er je begegnet ist, wie sehr er sie begehrt, schickt ihr Links zu Liebesliedern. Er fleht sie an, bitte lass dich nicht von mir scheiden, verlass mich nicht. Und er bittet um Vergebung für das, was er ihr angetan hat.
Er schreibt ihr, dass er sich ändern wird, für sie und für ihre kleine Familie.
Und er schreibt auch, dass er es nie wieder tun wird, sie nie wieder verletzen wird. Das, was vor einigen Wochen passiert ist, das war das letzte Mal.
Und so hatte er nach wenigen Wochen bereits Silvia so weich gekocht, dass sie ihm geantwortet hat. In dem Moment, wo derjenige, der das Kontaktverbot erwirkt hat, antwortet und somit das Verbot seinerseits bricht, ist das Kontaktverbot weg. Das wusste Christoph natürlich super genau und hat dann auch wieder den Körperkontakt aufgenommen. Silvia hat ihn wieder in die Wohnung gelassen und eine Woche war es friedlich zu Hause, Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt, alles in Ordnung. Silvia hatte irgendwie das Gefühl, das Richtige getan zu haben und alles wieder okay.
Eine Woche lang geht alles gut, aber dann kommt er wieder. Der Streit über das Geld.
Und Christoph schubst Silvia 2-mal. Dann gibt er ihr eine kräftige Ohrfeige.
Silvia macht das, was sie auch schon das letzte Mal getan hat. Sie nimmt ihre Kinder und geht zu ihren Eltern. Und wieder geht sie zur Polizei. Wieder stellt sie Anzeige gegen Christoph.
Wieder kamen die Polizisten nach Hause und verwiesen Christoph der Wohnung und erteilten wieder ein sogenanntes polizeiliches Platzverbot für 10 Tage. Zusätzlich gaben die Polizeibeamten Christoph eine sogenannte Gefährdeansprache. Das heißt, dass die Polizisten dem Christoph unmissverständlich klar machten, dass sie ihn im Auge behalten und dass sie bei der kleinsten weiteren Problematik wieder auf der Bildfläche erscheinen und einschreiten würden.
Und pünktlich nach diesen 10 Tagen steht Christoph wieder in der Wohnung. Wieder eine Woche Idylle und dann wieder der nächste Schlag. Silvia flieht wieder aus der Wohnung. Beim Amtsgericht will sie ein neues Kontaktverbot erwirken, aber das Gericht weigert sich, ein neues zu erlassen, weil sie es vorher schon gebrochen hatte.
Was Silvia daraufhin macht, ist, dass sie ein sogenanntes Stalking-Tagebuch führt. Das ist ein Dokument, in dem sie ausführt, wann welche Übergriffe von Christoph ihr gegenüber vorkamen.
Dieses Stalking-Tagebuch, das kann man beim Amtsgericht einreichen, um vorzuweisen, dass ein erneutes Kontaktverbot nötig ist.
Tatsächlich hat Silvia damit Erfolg, aber wird vom Amtsgericht auch angemahnt, keinen Kontakt von Christoph zuzulassen.
Dann hat aber der Christoph ganz schlau darauf bestanden, wegen der Kinder wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und so wurde das dann also in diesem Kontaktverbot ausgenommen, dass als Ausnahme zu diesem Kontaktverbot eben eine Kontaktaufnahme rein wegen der Kinder möglich sein muss. Er ist ja schließlich der leibliche Vater, sie hatten ein gemeinsames Sorgerecht.
Für einige Wochen läuft das auch ganz gut. Mit Christoph spricht Silvia nur dann, wenn es um Terminabsprachen darüber geht, wann er die Kinder sehen kann, und die Übergaben machen immer andere. Das heißt, Christoph und Silvia sehen sich persönlich gar nicht mehr.
In den Telefonaten und in den Textnachrichten, in denen es eigentlich nur um Terminabsprachen gehen soll, spricht Christoph aber immer mehr auch über andere Dinge.
Mit so einer Mischung aus Argumenten, dass die Kinder die Familie bräuchten, dass sie Geld und Unterstützung für die Kinder benötigt und außerdem natürlich immer diese unterschwelligen Drohungen, wenn sie den Christoph tatsächlich verlassen sollte.
Und nach einigen Wochen kommt dann der Moment, an dem Christoph die Kinder spontan mit auf den Spielplatz nehmen will, Silvia aber so schnell niemanden findet, der die Übergabe machen kann. Sie entscheidet sich also, die Kinder persönlich zu übergeben.
Und das hätte natürlich auch den Vorteil gehabt, dass die Kinder dann spielen und einen Kontakt zwischen den Eltern gar nicht mitkriegen. Ja, Fakt war aber, dass an dem Tag, also auch sicherlich aufgrund der Aufregung, ihn da zu sehen und dass sie da irgendwie stabil bleiben würde, war es eben nicht so, sondern sie war instabil, war aufgeregt und er hat sie also quasi da überrumpelt und dann, man kann es kaum glauben, kam es also tatsächlich, während die Kinder auf dem Spielplatz gespielt haben, im Auto zu einem sogenannten Versöhnungssex.
Das mag von außen ziemlich schwer nachzuvollziehen sein. Silvia lebt seit mittlerweile 4 Jahren mit Christoph in einer gewalttätigen Beziehung. Sie wurde von ihm gedemütigt, beleidigt, bedroht und geschlagen. Und dann hat sie trotzdem hier im Auto neben dem Spielplatz, auf dem ihre Kinder spielen, Sex mit ihm.
Wenn man selber nie so eine toxische Beziehung gehabt hat und dieses emotionale Auf und Ab nicht erlebt hat, dann kann man das tatsächlich nicht nachvollziehen.
Für Antje Brandes ist das auch schwer zu verstehen. Sie hat schon viele Frauen in ähnlichen Situationen beraten.
Wenn man so außen steht und sowas dauernd mitbekommt, dass die Männer die Frauen veräppeln, sozusagen, und genau wissen, was sie tun und sie da ausspielen, dann ist das natürlich unbefriedigend. Man versucht ja, die Frauen zu schützen. Und man versucht nach jedem Übergriff ihr zu sagen, Mensch, jetzt aber bitte lass das nicht zu, lass, antworte nicht, lass sie nicht rein, mach das nicht, hol dir ein neues Schloss, wir beantragen dieses, wir beantragen jenes. Und sie ist ja selber 3-mal umgekippt. Ja, sozusagen, und hat wieder irgendwas zugelassen. Und dann hat sie sich auch zuerst gar nicht getraut, mit es zu sagen, dass sie umgekippt ist, als sie diesen Versöhnungssex hatten. Aber es nutzt ja nichts. Man muss ja irgendwie gucken, dass man die Frau schützt.
Und letztlich trifft Silvia ja auch keine Schuld für das, was in ihrer Beziehung mit Christoph bislang schiefgelaufen ist. Sie hat ihn nie geschlagen, hat ihn nie gedemütigt. Sie liebt ihn irgendwie immer noch, hat immer wieder die Hoffnung, dass doch alles noch gut werden wird.
Ja, es ist ganz normal, dass sie rückfällig werden, auch wenn der Anwalt ihnen immer wieder eine Moralpredigt hält. Es ist eben so, wie es ist. Denken Sie sich nichts dabei, versuchen Sie sich dran zu halten. Und wenn doch irgendwas passiert, dann gehen Sie eben wieder zu Ihrem Anwalt. So ist es dann einfach.
Dass der Sex mit Christoph trotzdem ein großer Fehler war, das weiß auch Silvia. Weil sie den Kontakt wieder zugelassen hat, ist jetzt das Kontaktverbot hinfällig.
Christoph zieht also tatsächlich wieder in die gemeinsame Wohnung ein.
Und es kam dann leider auch wieder regelmäßig, nicht täglich, aber regelmäßig zu Gewalttätigkeiten von Christoph gegenüber Silvia. Und Silvia hat auch immer wieder die Polizei gerufen, aber Christoph war dann einfach schlauer und ist dann einfach immer wieder verschwunden, bevor die Polizei eingetroffen ist. es war dann nicht so, dass man das der Silvia nicht geglaubt hat, aber man wusste halt in dem Moment auch nicht, wo man ihn erwischt. Und wenn man ihn nicht erwischt, dann kann man ihm natürlich auch keine Gefährdeansprache halten, kann ihn auch nicht festnehmen etc.
Mithilfe einer Nachbarin gelingt es Silvia dann doch, dass Christoph von der Polizei der Wohnung verwiesen werden kann. Wieder 10 Tage ohne ihn in dieser Wohnung, nur dass er nachts auf ihrer Terrasse sitzt, dass er sie anruft, ihr schreibt, ihr droht.
Die hat gelitten wie ein Hund, die hat da wirklich die Hölle durchlebt. Die hat zwar sofort bei der Hausverwaltung und beim Sozialamt dringend eine Wohnung in einem höheren Geschoss beantragt. Das hat aber tatsächlich organisatorisch fast ein Jahr gedauert, bis sie eine Wohnung in einem höheren Stockwerk bekommen hat.
Dieses Jahr ist für Silvia der absolute Horror. Christoph, wie er ans Fenster klopft, wie er nachts auf ihrer Terrasse sitzt, demonstrativ seine Kippen auf dem Tisch vor dem Fenster liegen lässt, damit sie am nächsten Morgen genau weiß, er war hier. Und wie die Jahre zuvor bemüht sich Silvia darum, die Situation nicht eskalieren zu lassen, seinen Blick nicht zu suchen, auf seine Nachrichten nicht zu antworten.
Irgendwann war ich nur noch im Deeskalationsmodus und ich glaube, dann ist man so drin, dass halt so die Aktion einfach irgendwie auch schon gar nicht mehr so möglich ist. Es ist so viel auf mich eingeprasselt, da war irgendwie auch gar kein Mitdenken mehr möglich oder also das macht mich jetzt ja noch sprachlos.
So beschreibt Annette die Dynamik, die mit dazu geführt hat, dass sie geblieben ist. Was bei ihr damals mitschwingt, ist die Hoffnung, dass sein erniedrigendes Verhalten endgültig aufhören wird.
Dann hat er ja auch wieder so seine Phasen gehabt, wo er dann Ideen hatte, was wir vielleicht auch zusammen irgendwie an Projekten machen könnten oder so. Und dachte mir so, ja, das hört sich total gut an, aber das ist halt irgendwie dann halt auch nie ins Laufen gekommen, weil er dann irgendwann halt wieder weggebrochen ist. An der Stelle habe ich auch gemerkt, da hat es auch ganz lange gedauert, dass ich mir immer dachte, ja, der ist ja gar nicht so böse und irgendwie, der tut mir auch leid. Ich dachte immer, man kann mit allen Menschen irgendwie eine kommunikative Ebene finden. Und heute weiß ich, es geht nicht.
Die Hoffnung auf bessere Zeiten versinkt also im Alltag, der bei Annette geprägt ist von psychischer Gewalt. Er beleidigt sie, er spricht ihr ab, empathisch zu sein, er kritisiert sie und all das führt dazu, dass sie jegliches Gefühl für richtig und falsch verliert. Die Grenzen des Sagbaren und Machbaren verschieben sich immer weiter.
Irgendwann provoziert er Annette so sehr, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als sich selbst Schmerzen zuzufügen.
Einmal gab es eine Situation, da stand ich dann wirklich auch so gegen der Wand und dann war auch so dicht und dann habe ich gemerkt, so entweder ich schlag den jetzt, also ich hatte wirklich den Impuls, ihn zu schlagen, einfach auch wegzustoßen. Ich wollte, dass der weg ist, so, weil es mir einfach alles zu viel war. Ich war einfach, alles in mir war total überfordert. Dann habe ich mich einfach, weiß nicht, habe mir einfach nur umgedreht und habe mir die Stirn an der Wand blutig geschlagen. Also mein Kopf dagegen, weil ich wusste, ich muss irgendwie, muss diese Energie weg.
Wenn ich dieses Erlebnis von Annette höre, dann kann ich so richtig nachfühlen, wie unglaublich gefangen in dieser Situation sie sich in dem Moment gefühlt haben muss.
Ja, total. Kein Ausweg. Sie weiß nicht, wohin mit sich, außer sich selbst zu verletzen. Für Außenstehende ist das natürlich schon längst keine romantische Beziehung mehr. Die Koordinatorin des BIG-Hilfetelefons stellt klar, dass hier die Grenzen eigentlich schon lange überschritten wurden.
Es ist absolut erwartbar, dass eine Beziehung liebevoll ist und dass irgendwie Ausrasten, Schubsen und auch natürlich psychische Gewalt nicht einfach mal passiert, wenn man länger zusammen ist oder weil quasi die Honeymoon-Phase vorbei ist.
Aber Annette war lange gar nicht klar, dass das, was ihr passiert ist, Gewalt ist.
Also selbst beim letzten Streit, als ich wirklich kurz davor war, die Polizei zu rufen, dachte ich so, was soll ich denn sagen? Ich wurde ja nicht geschlagen. Und es war auch, als ich bei der Frauenberatungsstelle war, war so, was mache ich hier? Also ich wurde ja nicht geschlagen. Immer nur fast, aber nie wirklich geschlagen. Gewalt war halt für mich immer so verbunden mit körperlicher Gewalt. Und erst durch das, was ich jetzt irgendwie erlebt habe, ist mir, glaube ich, erst bewusst, also richtig bewusst geworden. Es war wie, als hätte ich so eine Platte vor der Brust, einfach so. Ich habe mich in meinem Körper nicht mehr sicher gefühlt. Ich habe mich in meiner Wohnung nicht mehr sicher gefühlt.
Dieses Problem von diesem gesellschaftlichen Verständnis von Gewalt und dieses manchmal falsche Einordnen, was gewalttätiges Handeln eigentlich ist, das spielt auch in der Täterarbeit eine wichtige Rolle. Das hat uns der Psychologe Gerhard Hafner erzählt.
Wir haben dann so Kärtchen irgendwo, wo das alles draufsteht, so, die natürlich jemanden körperlich also auch zu bedrohen und zu verletzen, aber auch jemanden zu demütigen, klein zu machen, irgendwie zu kontrollieren im Alltag sozusagen, dass das also auch dann Gewalt sein kann. Das ist immer ganz wichtig. Und wir haben da, also das Ziel ist, den Gewaltbegriff dann also auch zu erweitern.
Das kann uns als Gesellschaft langfristig auch helfen, besser mit Betroffenen von Gewalt umzugehen oder im besten Fall auch Gewalttaten zu verhindern. Aber für ein Einschreiten der Polizei, das ist die traurige Wahrheit, ist psychische Gewalt oft dann doch zu wenig.
Der Pressesprecher der Berliner Polizeigewerkschaft Benjamin Jendro, der hat uns erzählt, warum zum Beispiel die Androhung von der Gewalttat noch nicht ausreicht, damit die Polizei eingreifen kann.
Und das ist leider auch der Fakt im Rechtsstaat, wenn die Tat nicht begangen wurde. Das heißt, wenn man keine Anzeichen hat, die Frau hat keine äußeren Verletzungen, es liegt bisher noch keine Anzeige vor, oder es liegt eine Anzeige vor, aber ich konnte noch nicht beweissicher sehen, dann ist es auch schwer für die Polizei, was zu tun. Ja, also ich kann jetzt, in unserem Land geht die Unschuldsvermutung. Das ist immer sehr, sehr schlimm.
Das wissen viele Betroffene von häuslicher Gewalt. Und deshalb erinnert sich Annette im Gespräch mit uns an einen Gedanken, der ihr damals wie der einzige Ausweg aus dieser Beziehung vorkam.
Sie wünscht sich, dass ihr Partner zuschlägt.
Das ist komisch, aber ja, dann hätte ich einen Grund gehabt, zur Polizei zu gehen. Wobei das halt im Nachgang auch nicht unbedingt hilft. Es war irgendwie so eine Idee in meinem Kopf, dass das irgendwie für mich so der Schlüssel ist zum Gehen.
Von Silvia wissen wir, auch wer vom Partner oder der Partnerin geschlagen wird, trennt sich nicht automatisch. Das meistens zu viel Liebe, zu viel Hoffnung und auch Erinnerung an die guten Zeiten. Und oft ist da ja eben auch eine gewisse Abhängigkeit von der Person, die die Gewalt ausübt. Häufig ist das ja die wichtigste Beziehung und Hauptbezugsperson. Deswegen braucht es üblicherweise etliche Anläufe für Betroffene von häuslicher Gewalt, um sich endgültig von ihren PartnerInnen abzuwenden. Im Falle von Silvia ist es so, dass sie den Absprung dann schließlich auf unerwartete Art schafft.
Und letztendlich, nur weil der Beschuldigte sich auch anderweitig strafbar gemacht hatte und deswegen zwischendurch in Haft saß, lebt meines Erachtens Silvia heute noch. Wenn er nicht zwischendurch mal weggesperrt gewesen wäre und sich dadurch in dieser Beziehungssituation irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, abgekühlt hätte, wäre es wahrscheinlich inzwischen zu diesem besagten Blutbad gekommen.
Christoph saß also wegen einer anderen Straftat in Haft. Um seine Identität zu schützen, können wir hier nicht genauer auf diese Straftat eingehen. Für Silvia jedenfalls bedeutet seine Haft zu diesem Zeitpunkt, dass sie endlich den nötigen Abstand zu ihm hat. Da ist niemand mehr, der nachts auf ihrer Terrasse sitzt oder ihr Drohnachrichten schreibt. Zusammen mit ihrer Anwältin Antje Brandes entscheidet sie sich dazu, einen Gerichtsprozess gegen Christoph anzustreben. Und den gibt es dann auch.
Es ist Mai 2021, als Christoph wegen Nachstellung, Nötigung und Sachbeschädigung zu 1 Jahr und 5 Monaten auf Bewährung verurteilt wird. Außerdem wird ein absolutes Kontaktverbot verhängt.
Dieses absolute Kontaktverbot gilt aber nur für Silvia, nicht für ihre Kinder.
Die ist ja nach wie vor eigentlich der Meinung, dass die Kinder ihren Vater irgendwie brauchen. Und gewalttätig war er auch gegenüber den Kindern nie. Und sie unterbindet tatsächlich den Umgang auch nicht. Ja? Und das tut sie schon deswegen nicht, weil sie auch irgendwie ein bisschen Angst hat, dass wenn sie ihm dann alles nimmt und die Kinder nimmt, dass er dann vielleicht doch eher noch aggressiver wird ihr gegenüber wieder, als das wäre, wenn sie, ich sage jetzt mal, die Sachen abnickt.
Mit dieser Verurteilung von Christoph verschwindet er also nicht ganz aus Silvias Leben. Sie sind auch weiterhin miteinander verbunden, durch ihre Kinder.
Ich habe es mir versaut, ich habe mir mein Leben versaut. Irgendwie, ich bin selber schuld, jetzt sitze ich irgendwie in dem Gefängnis, aus dem ich nicht rauskomme. Irgendwie, ja, zwangsverheiratet bis auf ewige Zeiten. Weil man spricht ja dann auch immer von Nachtrennungsfamilie und ich dachte mir so, oh, das ist ein schreckliches Wort. Weil Familie für mich ein Ort der Geborgenheit ist, ein Ort, wo man sich vertraut, wo man miteinander irgendwie, also ja, einfach ein vertrauensvoller Ort.
Annette bereut kein bisschen, ihren Sohn Anton bekommen zu haben. Sie bereut nur, mit wem. Momentan läuft bei ihr noch der Sorgerechtsstreit mit dem Vater.
Das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade wenn die Frau erlebt hat, Schlimmes erlebt hat und wenn sie gezwungen ist, sich immer wieder mit dem Täter zu beschäftigen. Das ist sehr schwierig und teilweise also auch traumatisierend.
Aber es gibt Möglichkeiten, zumindest den direkten Kontakt zu vermeiden, indem die Übergabe des Kindes oder der Kinder entweder kontaktlos erfolgt oder durch eine vermittelnde Person.
Auch wenn Annette durch ihren Sohn Anton für immer an ihren Ex-Partner gebunden ist, bezeichnet sie ihren Sohn als beste Entscheidung ihres Lebens. Direkt gefolgt von der Entscheidung, die Beziehung zu ihrem Partner endgültig zu beenden, als Anton 2,5 Jahre alt war.
Der Trennung vorangegangen war mal wieder ein Streit wegen einer Lappalie. Da wirft Annettes heutiger Ex ihr im Streit seinen Haustürschlüssel vor die Füße, fordert seinen ein und macht Schluss mit den Worten, dass sie ihn eh nie geliebt hätte und dass sie alles von Anfang an geplant hätte. Die Diskussion führt er lautstark erst in der Wohnung und dann im Hausflur. Und dann ist er mal wieder weg und es ist Ruhe.
Ich glaube, das ist gut, dass es so gekommen ist, war so der Moment. Und dann 2 Tage später kam er dann wieder und meinte so, ja, wir haben beide irgendwie Grenzen überschritten, aber wenn wir beide dazu bereit sind, uns wirklich ernsthaft beim anderen zu entschuldigen und so weiter. Und dann habe ich irgendwas in mir hatte den Mut zu sagen, nee, für mich war es das jetzt.
Und Annette bleibt standhaft. Rückblickend hätte sie sich gewünscht, dass ihr das schon früher bewusst geworden wäre, in was für einer ungerechten Situation sie sich damals befunden hat. Sie holt sich Hilfe, unter anderem in einer Frauenberatungsstelle.
Dass der Blick auf die Vergangenheit im Nachhinein so klar ist, aber während der Vorkommnisse getrübt, das erklärt der Psychologe Gerhard Hafner mit einem eindrücklichen Bild.
Es ist natürlich so wie mit dem Frosch, der sozusagen im Wasser ist, das immer heißer wird. Irgendwie ist was anderes, wie wenn er in heißes Wasser reingestupst wird. Ne? Sozusagen, die merkt es nicht, die gewöhnt sich daran. Natürlich ist es nicht sinnvoll. Hinterher sind die Frauen dann schon schlauer und also auch, aber auch traumatisierter, dass sie zwischendurch mal vielleicht von ihrer sozialen Umgebung die Augen geöffnet kriegen, könnte sinnvoll sein. Aber wie gesagt, es wäre auch ganz gut, wenn die Institutionen wie Polizei tatsächlich also auch einschreiten. Das ist durchaus wichtig, weil die Männer oftmals auf Vorwürfe, Kritik von den Frauen nicht konsequent reagieren.
Aber auch wir alle können einen Teil beitragen und sollten wahrscheinlich eher hinhören als weghören, wenn zum Beispiel in der Nachbarwohnung das heftige Streiten und vielleicht sogar die Gewalt kein Ende zu nehmen scheint.
Gehen Sie dahin und klopfen Sie an die Tür und machen Sie das bitte nicht alleine. Entweder nehmen Sie Freundinnen mit, denen Sie vertrauen und Sie fühlen sich sicher und gut, oder Sie rufen die Polizei. Natürlich ist es auch Ihr Recht, das anonymisiert zu machen und die Polizei einfach dahin zu schicken. Aber ich würde Sie dazu ermutigen, die Polizei zu rufen und gemeinsam mit der Polizei an die Tür zu gehen und darauf zu bestehen, die Frauen, und wenn Sie wissen, dass es noch Kinder gibt, an der Tür zu sehen. Und da können Sie halt auch sagen, na toll, dann war die Polizei jetzt da und jetzt kriegt die Frau noch viel mehr Probleme. Das Ding ist, dann ist etwas passiert, dass dieses Vermeintliche, was halt nur innerhalb dieser Familie erstmal stattgefunden hat, an die Öffentlichkeit getreten ist. Und das wollen wir auch, ne? Dass da halt einfach merkt, okay, die Polizei war jetzt da, meine Nachbarin macht jetzt Stress. Und das ist gut. Also, ne, wir wollen einerseits, dass der Täter merkt, so, okay, hier wird jetzt Stress gemacht sozusagen. Und andererseits wollen wir auch, dass die Person, die das erlebt, merkt, ich bin nicht alleine.
Allein haben sie sich beide gefühlt. Silvia, wenn sie von Christoph gedemütigt und geschlagen wurde. Annette, wenn ihr von ihrem Partner eingeredet wurde, es ist doch alles deine eigene Schuld, du bist kein guter Mensch, du machst alles falsch.
Wenn der Mensch, den man liebt, so mit einem umgeht, solche Worte zu einem sagt, immer und immer wieder, da kann es passieren, dass man das Gespür für sich selbst verliert und dass man es nicht schafft, das Bild von der perfekten Familie oder Beziehung einfach aufzugeben und einfach zu gehen. Vor allem, wenn man, so wie Silvia und Annette, gemeinsame Kinder mit dem Partner hat.
Aber dieser Wunsch, dieses Sehnen danach, dass es nicht passiert und dass sich dieser Mensch ändern möge und alles würde so werden wie früher, der ist so über allem, dass man einfach immer wieder dem Versuch nachgibt.
Silvia und Annette sind sehr verschieden. Die Gewalt, die sie von ihren Partnern erfahren haben, ist verschieden. Aber die Systematik hinter der Gewalt, die ist wahrscheinlich doch die gleiche. Es ging ihren Partnern vermutlich nicht um sie, sondern wahrscheinlich ging es darum, Macht und Kontrolle auszuüben. Ganz nach dem Prinzip, wenn man schon keine Kontrolle über sein eigenes Leben hat, dann zumindest über die Partnerin. Gerhard Hafner sagt, um dem einen Riegel vorzuschieben, müssen auch Mythen über Männlichkeit und Weiblichkeit abgebaut werden.
Also wir betonen schon eigentlich, dass es mit hegemonialer oder wie sagt man heutzutage, toxischer Männlichkeit zu tun hat. Das hat man ja auch in der großen Politik, irgendwie in der Weltpolitik auch damit zu tun, sagen, wie sich Männer sozusagen auch aufführen. Und es wäre natürlich dann für uns wichtig, dass es da in die Richtung da auch eine Veränderung der Vorstellung von Männlichkeiten gibt. Und das sehe ich durchaus bei jüngeren Männern tatsächlich also auch eine größere Offenheit.
Gewalt, Scham, Hoffnung. Diesen Kreislauf erleben sehr viele Betroffene von häuslicher Gewalt. Aus ihm auszubrechen, gelingt meist nur dann, wenn den Betroffenen zugehört wird, wenn ihnen geglaubt und ihnen geholfen wird.
Also mein Therapeut hat 2020 zu mir gesagt, Hoffnung ist manchmal Teil des Problems. Und das war für mich ein Schlüssel. Ab da habe ich angefangen, mich zu lösen. Ich hatte irgendwie letztens zum ersten Mal so das Gefühl, dass alles, was in mir da ist, in Ordnung ist.
Zwölf Leben, Verbrechen an Frauen, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Moderation: Clara Engelin und Massimo Maio. Recherche und Redaktion: Helen Schulte und Madeline Petri. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Autorin: Helen Schulte und Madeline Petri. Schnitt und Sounddesign: Mats Leubner, Pascal Mokrosch und Alexander van Bargen.